Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Kloppen wir uns bald die Köpfe ein wegen des Klimawandels? Grüßt euch zum Update an diesem Freitag. Wir gehen heute der These nach, dass Menschen, die für mehr Engagement in Sachen Klimaschutz auf die Straße gehen, irgendwann gewalttätig werden und die vermeintlichen Verschmutzer, wie zum Beispiel einen SUV-Fahrer, angehen. Werden Konflikte irgendwann nicht mehr friedlich ausgetragen?
Wir leben in einer Gesellschaft, in der enorm viele Themen, wie eben jetzt auch das Klima, sofort in ein Freund-Feind-Schema fallen.
Konfliktforscher Andreas Zick wird uns das heute einordnen, ob die Proteste wirklich irgendwann in Gewalt enden oder ob es da was Regulatives in dieser Diskussion gibt. Außerdem schauen wir uns heute an, was der Bundestag beschlossen hat. Wer Hebamme werden will, muss in Zukunft nämlich ein duales Studium machen an der Uni oder der FH.
Ich glaube, wir werden uns mehr für eine andere Geburtshilfe einsetzen können. Wir werden für Veränderungen anders kämpfen können. Und das macht dann hoffentlich auch, dass Hebammen wieder eher in der Geburtshilfe bleiben können.
Yvonne Bauermann vom Deutschen Hebammenverband wird uns erklären, ob es eine Verbesserung für Hebammen jetzt gibt. Bessere Bezahlung, weniger Geburtsstationen, die zumachen müssen. Auch das ist ein Thema heute. Und warum lässt es uns eigentlich nicht kalt, was unsere Geschwister machen? Zwei Geschwister von Boris Johnson haben sich nämlich jetzt öffentlich von ihm distanziert, werfen ihm unter anderem geschmacklose Rhetorik vor. Warum fühlen wir uns für unsere Geschwister verantwortlich? Und wie schwer ist das eigentlich, Bruder und Schwester mal den Rücken zu kehren? Auch das gibt's jetzt für euch in diesem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es klingt richtig spektakulär, was das LKA in Rheinland-Pfalz da heute bekannt gegeben hat. Den Ermittlern ist ein wichtiger Schlag gegen die internationale Cyberkriminalität gelungen, so die eigene Auskunft. Denn sie konnten zum ersten Mal ein illegales Rechenzentrum für illegale Geschäfte eben im Darknet ausheben. Wir schauen uns diese Nachricht mit Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion an. Was da genau los?
Ja, 5 Jahre haben die Behörden ermittelt an diesem Fall und gestern Abend kam es dann zum Zugriff. Mit dabei waren mehr als 650 Polizistinnen und Polizisten aus mehreren Bundesländern und auch die GSG 9 war mit dabei, die Spezialeinheit. Dieses Rechenzentrum, das wurde in einem ehemaligen NATO-Bunker betrieben und zwar in der Nähe von Traben-Trarbach an der Mosel. Und über dieses Rechenzentrum konnten Kriminelle eben ihre illegalen Webseiten betreiben und über die wurden dann im Darknet verbotene Waren verkauft, so wie Waffen, Drogen, gefälschte Dokumente, aber auch Kinderpornos. Und außerdem ist auch ein großer Angriff auf über 1 Million Router der Telekom vor 3 Jahren über diesen Server gelaufen.
Stichwort Darknet. Können wir diesen Ort noch mal ganz kurz beschreiben?
Ja, das ist ja quasi der dunkle Teil des Internets, also der, der sich so in Anführungszeichen vom normalen Netz mit technischen Mitteln abschirmt. Es gibt da keine IP-Adressen, über die die User identifiziert werden können. Das heißt, es läuft alles anonym mit normalen Browsern wie Firefox oder Chrome oder so, kommt man da nicht rein, sondern nur über den sogenannten Tor-Browser. Der sorgt dann für die Anonymität und in diesem Fall war das dann ideal für diese kriminellen Geschäfte.
Also jetzt wurden zum ersten Mal in Deutschland Strippenzieher quasi aus dem Darknet rausgefischt. Was sind das für Leute? Wer genau hat dieses Rechenzentrum gesteuert?
Also insgesamt wird gegen 13 Personen ermittelt, sagt das LKA. Das sind 12 Männer und eine Frau. Gestern Abend wurden 7 Tatverdächtige festgenommen und zwar in einem Restaurant in der Nähe von diesem Bunker. Laut LKA sind das 4 Niederländer, ein Bulgare und dann noch 2 Deutsche. Drahtzieher soll ein 59-jähriger Niederländer sein. Der hatte den Bunker 2013 vom Bund gekauft und dort dieses Rechenzentrum aufgebaut. Und auch in diesem Rechenzentrum lief dann gleichzeitig eine Razzia. Das war auch gar nicht so einfach, weil es nämlich ein alter Bunker ist, der von der Bundeswehr richtig abgesichert worden ist. Und sein neuer Besitzer, der hat da nach dem Kauf sogar noch mal nachgerüstet und noch stärker gesichert.
Was genau haben die Beamtinnen und Beamten da auf diesem Bunkergelände gefunden?
Das ist ein richtig großer Komplex. Das sind 5000 Quadratmeter, geht über 5 Stockwerke und es gibt ein eigenes Bürogebäude mit insgesamt 500 Büros. Dort haben diese Menschen gearbeitet und auch teilweise sogar gewohnt. Offiziell heißt es im Moment, dass 200 Server sichergestellt wurden. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass es bis zu 2000 Server sein könnten. Und der Chef des LKAs, der sagt, das Ganze hat gigantische Ausmaße. Über das Rechenzentrum wurden hunderttausende Straftaten weltweit begangen. Und die Auswertung, die könnte Jahre dauern.
In der Nähe von Traben-Trarbach an der Mosel in Rheinland-Pfalz haben deutsche Ermittler zum ersten Mal ein kriminelles Netzwerk, ein Cybernetzwerk in einem ehemaligen NATO-Bunker ausgehoben. Informationen dazu waren das aus unserer Nachrichtenredaktion von Ann Sandmeier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt müssen wir erstmal über eine neue Art der Ausbildung sprechen. Gestern hat der Bundestag nämlich beschlossen, wer Hebamme werden will, muss dafür demnächst an die Uni oder an die FH, denn die Ausbildung zur Geburtshelferin oder zum Geburtshelfer, das soll bald als duales Studium ablaufen, wie unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärt hat.
Mit dem dualen Studium, das wir planen, das der Bundestag jetzt beschlossen hat, soll ein hoher Praxisbezug beibehalten werden und gleichzeitig mit dem Studium auch nochmal zusätzliche Theorie und ein gutes Fundament dazu kommen. Das heißt also, wir machen die Ausbildung attraktiver, bringen sie auf den Stand des 21. Jahrhunderts. Die bisherige Ausbildung stammt nämlich noch aus den 80er Jahren.
Verena aus unserem Team hat sich das für uns genauer angeschaut. Wie kommt es, dass der Bundestag das jetzt beschlossen hat?
Einfach deshalb, weil Deutschland schon ziemlich spät dran ist. Es muss nämlich eine EU-Richtlinie umsetzen, die sagt, dass bis zum 18. Januar 2020 alle Hebammen an der Hochschule ausgebildet werden müssen. Und wenn du mal aufs Datum guckst, ne, heute 27. September 2019, dann ist das nicht mehr lang. Viele andere europäische Länder haben das wirklich auch schon lange gemacht. Und da schwingt also auch ein bisschen mehr Zwang als Freiwilligkeit mit.
Kommt denn diese Gesetzreform gut an? Also finden auch Hebammen die gut?
In großen Teilen ja, hat mir Yvonne Bovermann vom Deutschen Hebammenverband gesagt.
Ja, das finde ich natürlich ganz prima. Wir haben ja seit über 20 Jahren darum gerungen und wissen einfach, dass weltweit und vor allem in Europa alle Länder uns da vorausgegangen sind und wir sind froh, dass wir jetzt endlich nachkommen, nachziehen können.
Wobei man sagen muss, in Deutschland gibt es tatsächlich schon einige Hochschulen, die ein duales Studium für Hebammen anbieten. Das kann also zwischen 6 und 8 Semester dauern. Aber es gibt auch immer noch Hebammenschulen, in denen du eben 3 Jahre lang eine ganz klassische Ausbildung machst.
Und was passiert mit denen? Werden die im Januar dann geschlossen?
Nein, es gibt eine Übergangszeit. Also wer im Moment schon in Ausbildung ist oder auch bis Ende 2021 anfängt, kann das noch an der Hebammenschule machen, fertig machen, die Ausbildung abschließen. Diese Übergangszeit sieht allerdings der Deutsche Hebammenverband kritisch, weil du Leute in eine Ausbildung schickst, von der eigentlich klar ist, dass sie nicht mehr dem Stand entspricht, der von der EU vorgeschrieben ist.
Wofür wir jetzt plädieren, dass sich möglichst schnell Hebammenschulen mit Hochschulen zusammentun und wir haben das schon gesehen, in Schleswig-Holstein hat das sehr gut geklappt, die Hochschule startet und sich die Schülerinnen als Studierende an die Hochschule holt und auch die Lehrenden gleich mit an die Hochschule holt und dann so nach und nach die Schule in der Hochschule aufgehen wird.
Also das wäre ihr Wunsch. Was sie aber sehr gut findet, ist, dass das Reformgesetz Hebammen für die Leitung der neuen Studiengänge vorsieht.
Aber kann denn so ein Studium die Lösung für die ganzen Probleme in der Geburtshilfe sein, von dem wir immer wieder hören, zum Beispiel, dass Hebammen so wenig verdienen oder so viele Kliniken auch ihre Geburtsstationen zumachen?
Nein, das allein sicher nicht, sagt auch Yvonne Bovermann. Aber die Hoffnung ist, dass eine universitäre Ausbildung dem Beruf einfach einen höheren Stellenwert geben kann. Also wenn es Hebammen mit Master gibt, wenn es promovierte Hebammen gibt und dass sie auch mehr Einfluss haben können.
Ich glaube, wir werden uns mehr für eine andere Geburtshilfe einsetzen können. Wir werden für Veränderungen anders kämpfen können. Und das macht dann hoffentlich auch, dass Hebammen wieder eher in der Geburtshilfe bleiben können. Viele hören jetzt auf, das wissen wir, weil die einfach demoralisiert sind über die Arbeitsbedingungen dort und die Belastung nicht mehr aushalten und sich wirkungslos fühlen in der Veränderung von bestehenden Zuständen.
Und das ist im Moment tatsächlich ein großes Problem, dass es wirklich zu wenige Hebammen gibt, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind.
Also wir halten fest, wer Hebamme werden will, muss dafür demnächst an die Uni. Der Bundestag hat gestern eine Reform zur Hebammenausbildung beschlossen, die ein duales Studium vorsieht. Verena, wie ist denn dann eigentlich die Berufsbezeichnung? Geburtshelferin, Entbindungshelfer?
Nee, das ist ja spannend. Alle werden Hebamme heißen, Frauen wie Männer. Das hat Jens Spahn so gesagt. Der Begriff wird einheitlich für alle verwendet.
Das ist Unisex bezeichnend. Das ist wirklich sehr, sehr fortschrittlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Folgender Tweet stammt von einer Unternehmerin aus Düsseldorf. Geht los. Gestern wurde ich auf der Straße von einem ca. 15 Menschen starken Mob in meinem Mercedes-Benz SUV beschimpft und offen bedroht. So etwas wie ich hätte hier nichts zu suchen, gefolgt von Drohgebärden vor und neben meinem Auto in Düsseldorf. Tweet Ende. Eine bedrohliche Situation, die diese Frau dort erlebt hat und die vielleicht auch in Gewalt ausarten könnte. Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki hält das für möglich. Er sagt, der Rigorismus der Klimabewegung wird irgendwann dazu führen, dass Konflikte nicht mehr friedlich ausgetragen werden, sondern im Zweifel gewalttätig. Gesagt hat er das so der Welt. Ich habe darüber mit dem Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld gesprochen und wollte von ihm wissen, ob er das für möglich hält. SUV-Fahrer, die auf offener Straße gewalttätig angegangen werden in Zukunft.
Ja, ich halte das für möglich, weil der SUV avanciert ja gerade in Medien, aber auch in den sozialen Netzwerken so im Grunde genommen als der Prototyp für Personen, die den Klimawandel nicht ernst nehmen, die immer noch mit diesen dicken Karren rumfahren. Uns allen, den Hörern und Hörern, fallen sofort bestimmte Stereotype bei SUV-Fahrer ein. Und insofern, das halte ich für möglich, insbesondere dann, wenn da Gruppen unterwegs sind, dann taucht ein SUV auf und dann kann das sich leicht entzünden, wobei die Gewalt hier auch noch sehr gebremst erfolgt ist.
Würden Sie denn sagen, das ist jetzt ein Merkmal dieser Klimadebatte eben, dass die Diskussionen so aufgeheizt sind?
Naja, wir haben erleben jetzt, dass die Klimadebatte gar nicht so sorgsam und ausführlich erfolgt, wie sie eigentlich erfolgen müsste. Denn wir haben ja eine Debatte, die jahrelang nicht gelaufen ist und die noch Jahre dauern wird. Wir leben in einer Gesellschaft, in der enorm viele Themen, wie eben jetzt auch das Klima, sofort in ein Freund-Feind-Schema fallen. Da versucht wird, auch politisch sich zu inszenieren, entweder als Klimafreund oder eben auf der Seite derjenigen, die jetzt die Jugendrebellion nicht ernst nimmt und sich darüber lustig macht. Wir merken, viele politische Themen, sehr viel schneller sind sie entzündbar. Und außerdem ist die Frage hier, haben wir eine Konfliktregulation? Das heißt, wo ist eigentlich hier noch eine Mitte?
Aber ich meine, dieses Freund-Feind-Schema, das würde ich jetzt mal darstellen, das gibt es auch über die Jahre hinweg. Das gab es auch sicherlich in anderen Themen. Nur was man wahrscheinlich merkt, ist, dass man nicht mehr streitet. Weil ich meine, Gewalt ist ja nun mal das Ende jeder Diskussion.
Genau, eine Streitkultur würde bedeuten, auch wir hören die Pro und Contra an. Wir haben aber viele Themen und auch der Streit wird sofort kampagnenmäßig entzündet. Wir haben heute das Problem, dass sehr viel in Social Media ausgetragen wird. Da findet nicht eine ausgewogene Diskussion statt, sondern die Themen werden dort hineingezogen. Dann haben wir erlebt, wir haben jetzt über Jahre einen Populismus erlebt, besonders stark einen Rechtspopulismus, wo es gar kein Interesse daran gibt, irgendwelche Fakten auszutauschen, auch mal Gegenseiten anzuhören oder sich vielleicht auch zu entschuldigen für Blödsinn, den man erzählt hat. Und da merken wir schon, die frühere Mitte, die auch in unserer Gesellschaft so für einen Ausgleich sorgen sollte, die ist nicht da. Und wir haben gesellschaftliche Gruppen, die für Ausgleich sorgen, denen fällt das schwer. Das heißt, sofort werden bestimmte Themen in Kampagnen hineingezogen und dann reden wir nur noch über die Kampagnen. Wir erleben diese harten Proteste ja auch, weil zum Beispiel junge Menschen über Jahre nicht ernst genommen wurden in ihren Sorgen. Und die erleben jetzt nochmal, dass Kampagnen über sie gemacht werden. Und insofern, ja, wir haben eine hohe Geschwindigkeit der Diskussion. Und wir haben immer auch wieder Leute, die versuchen eben über solche Kampagnen dann die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, statt auf die Sache. Mhm. Und da brauchen wir eine komplett neue Debattenkultur im Land.
Was glauben Sie denn, wie das weitergeht? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, dieses SUV-Beispiel, das ist jetzt noch gebremst abgelaufen. Glauben Sie wirklich, dass das zu ernster Gewalt führen kann beim Thema Klima?
Nein, also wir haben immer auch eine Gewaltbremse, denn das SUV-Thema wurde ja jetzt gepostet und dann merken wir auch, darum geht es ja gar nicht. Und es geht natürlich bei dem ganzen Klimaprotest nicht darum, irgendwelche SUVs zu diskreditieren. Also da haben wir eben noch eine Bremse. Wir haben seit Jahren gemerkt in unseren Untersuchungen, dass die Verbindung zwischen Vorurteilen gegenüber Gruppen und der Gewaltbilligung und Bereitschaft, dass die enger geworden ist. Das heißt, heute sind politische Themen näher an die Gewalt gerückt, aber nach den Jahren 2014, 15, 16, 17 merkt jetzt die Gesellschaft, dass der Populismus, der getrieben wird, so gewaltorientiert geworden ist, dass jetzt immer mehr auch ausgleichende Stimmen zu Gehör kommen. Wir merken ja auch, dass die Jugendlichen, die ihn protestieren, gegen das, was mit dem Klima passiert, uns nicht Gewalt androhen, sondern einfach sagen, stopp, es geht um ganz andere Themen. Also wir merken, da wird nicht Gewalt angedroht, da wird auch keine Revolution angedroht, sondern es ist eine Rebellion. So geht es nicht. Also wir müssen über die Themen reden und versuchen, da Mäßigung hineinzubringen und dann auch Gewaltereignisse nicht zu generalisieren auf eine ganze Protestbewegung.
Sagt der Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Also kein Alarmismus an dieser Stelle. Gewalt als mögliche Folge bei Klimaprotesten hält er für wenig wahrscheinlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist einfach so. Geschwister kann man sich nicht aussuchen, die hat man nun mal. Und der ein oder andere gibt vielleicht ein bisschen mehr auf das, was sie sagen, der andere eher weniger. Boris Johnson hat 3 Geschwister. 2 von ihnen haben sich jetzt öffentlich von ihm distanziert. Rachel Johnson wirft dem Bruder Boris zum Beispiel geschmacklose Rhetorik vor. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich diesen und andere Fälle von Geschwisterzoff mal genauer angeschaut für uns und sich gefragt, warum fühlen wir uns überhaupt für das verantwortlich, was unsere Geschwister so machen.
Die meisten von uns kennen ihn, den schrulligen Onkel, der auf Geburtstagen und Familienfeiern einen über den Durst hebt und sich im Ton vergreift und unfassbar dummes Zeug von sich gibt.
I found out that my niece is getting gay married. You know what I'm gonna get her for a wedding present? The boyfriend.
Aber was, wenn der Onkel nicht der Onkel, sondern der Bruder ist?
Come on. Come on, man.
Und seine Weltsicht nicht nur privat zu Hause, sondern öffentlich auf allen Sendern und allen Zeitungen des Landes verkündet. Ja, dann ist peinlich berührtes Weghören keine Option mehr.
I think it was particularly tasteless. My brother using words like surrender, capitulation.
Prädikat besonders geschmacklos, sagt Rachel Johnson, Journalistin, Autorin und kleine Schwester des britischen Premierministers Boris Johnson, über die, Zitat, verwerfliche Rhetorik des Bruders.
And I think that is highly reprehensible language to use.
Damit nicht genug. Noch ein Judas in der Familie, beziehungsweise Brutus oder ein Kain. Hat nicht Kain seinen Bruder Abel erstochen? Egal, der metaphorische Dolchstoß kam von Joe Johnson, kleiner Bruder des Premiers.
Mr. Johnson tweeted that he was torn between family loyalty and the national interest.
Der Bruder hat das ja sehr gut auf den Punkt gebracht. Er ist wirklich in einem Loyalitätskonflikt. Ja. Mein Name ist Wolfgang Hantel-Quittmann, ich bin Familienpsychologe an der HAW Hamburg.
Wolfgang Hantel-Quittmann sagt, die Geschwister Rachel und Joe Johnson stehen in einem Konflikt zwischen einerseits der Familienbande zum Bruder und andererseits den politischen Interessen des British Empires, die sie durch das Verhalten von Bruder Boris gefährdet sehen. Die Johnsons sind nicht alleine mit ihrem innerfamiliären politischen Zerwürfnis. Paul Gosar, seines Zeichens republikanischer Abgeordneter aus Arizona und Trump-Anhänger, hat letztes Jahr bei den Midterm-Elections alle seine 6 Geschwister gegen sich aufgebracht.
Paul Gosar is my brother. And I endorse Dr. Brill.
Wholeheartedly endorse Dr. David Brill for Congress.
Wahlwerbung für den demokratischen Gegenkandidaten des eigenen Bruders. 6 Gosars gegen einen.
Are you supposed to stand by your family no matter what they do?
Blut ist dick, aber gesunder Menschenverstand ist dicker?
Bedeutsamer, auch sinnvoller.
Gebracht hat es trotzdem nichts. Paul Gosar ist mit einer großen Mehrheit letztes Jahr wieder ins Repräsentantenhaus eingezogen. Das Band unter Geschwistern wird in der Psychologie als Identifikation bezeichnet, sagt Wolfgang Hantel-Quittmann. Das Handeln, die Meinungen der Geschwister werden zum Teil unserer Persönlichkeit. Das ist ganz normal. Alle machen das.
Wir sind die Familie so und so, wir sind die Familie Johnson, wir gehören zusammen. Und es ist ein wahrhaft emanzipatorischer Akt, sich von dieser Identifikation zu lösen.
Und dieser Bruch der Verbundenheit, das ist keine leichtfertige Entscheidung. Der Druck erwächst aus einer Art Scham, daher der dringende Wunsch, sich zu distanzieren. Plus, man stellt eine Sache höher als die verwandtschaftliche Beziehung.
Weil es höhere, wichtigere Aspekte gibt als eine genetische Zusammengehörigkeit.
Wenn Privatpersonen sich daneben benehmen, dann können wir als Geschwister vergleichsweise leicht wegschauen. Wenn es Persönlichkeiten von öffentlichem Interesse sind, dann geht das oft nicht. Denn die Öffentlichkeit fordert quasi eine Stellungnahme. Grund dafür ist der Wunsch nach Insiderwissen. Geschwister-Outings sind wichtig.
Ja, weil es ein Stück weit auch Einblicke gibt in die Privatheit von Politikern.
Someone asked me, is that really your sister? Is she just playing a media personality? I think it is who she has become.
Das ist Curtis Ingram, Bruder von Laura Ingram bei Vice News. Seine Schwester ist zwar keine Politikerin, aber als Moderatorin mit ihrer eigenen Sendung auf Fox News eine hochpolitische und sehr umstrittene Person in den USA. Curtis ist ausgesprochener Gegner seiner Schwester.
She said that letting immigrants in might change or dilute our national experience, our American way of life. And I thought, hypocrite, you have 3 adopted children.
Geschwister haben intimes Wissen übereinander. Sie wissen noch genau, wann sie sich gegenseitig vor den Eltern den Arsch gerettet haben oder wann sie sich beim ersten Liebeskummer getröstet haben. Sie wissen, wie man tickt, welche Stärken man hat und eben auch welche Schwächen.
Und wenn sie trotz dieser Kenntnis dann zu der Einschätzung kommen, dann ist das eine unglaublich wichtige Angelegenheit.
Für Geschwister selbst und vielleicht auch für diejenigen, die nach Orientierung im politischen Chaos suchen.
Geschwister, die ihre Geschwister öffentlich kritisieren, weil sie es politisch nicht vertreten können, was da gesagt wird. Rebecca Endler hat sich da ein paar Beispiele rausgesucht. Wir haben lange in der Redaktion überlegt, ja, was ist denn mit Beispielen aus Deutschland? Aber wir haben keine gefunden, keine Beispiele. Falls ihr welche habt, her damit, schreibt uns eine Mail. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ja eine Reihe Kunstprojekte der breiten Familien. Vielleicht kennt ihr das aus aller Welt. Zum Beispiel alles, was sie in einer Woche gegessen haben, vor ihrer Wohnung aus. Oder wie viel Müll sie produziert haben. Es ist meist ziemlich beeindruckend, das anzusehen. Sie fotografieren das dann. Und dann kann man ja im Endeffekt ja so ein bisschen Werksschau machen, wie es bei denen zu Hause eben so in einer Woche zugeht. Auf Instagram gibt es gerade sehr witzige Bilder, die auch als so ein Kunstprojekt durchgehen könnten. Da kommen allerdings, Verena, Polizisten, Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte vor auf diesen Bildern.
Genau, Hashtag Tetris Challenge. Da lassen sich Einsatzkräfte neben ihren Fahrzeugen fotografieren. Von oben mit Drohne aufgenommen aus der Vogelperspektive. Und das Spannende ist, also die Fahrzeuge werden komplett ausgeräumt. Der Inhalt fein säuberlich im Quadrat rechtwinklig neben dem Fahrzeug ausgebreitet. Rettungswesten, Waffen, Pistolen, Werkzeug, Helme, Schläuche, Leitern, was halt so in so einem Auto drin ist. Und dann inklusive der Einsatzkräfte, die sich auf den Boden legen. Und es sieht wirklich so aus, dann diese Fotos wie ein Bausatz von Playmobil oder Lego oder irgendwie so eine Spielzeugfirma. Mhm. Auch die Menschen sehen tatsächlich aus wie Puppen,
aber
wenn man
nicht
genau.
Du hast gesagt,
guckt.
Tetris Challenge. Geht es darum, das richtig zu ordnen dann und irgendwie in einer Reihe, weiß ich nicht, nur Verbandskästen zu haben?
Ja, anscheinend. Also angefangen hat damit die Kantonspolizei Zürich, die ein solches Foto auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat, Anfang September mit dem Text, wenn Sie schon immer einmal wissen wollten, was sich alles in einem Patrouillenwagen der Verkehrspolizei befindet, voilà. Und da sind dann ganz schnell viele aufgesprungen aus Deutschland, anderen europäischen Ländern, aber auch aus den USA, aus Singapur, Taiwan oder China. Und inzwischen werden auch Hubschrauber, Schiffe und Panzer ausgeräumt. Inzwischen haben auch ein paar Privatpersonen sich da angehängt und räumen irgendwas irgendwo hin. Und es ist wirklich erstaunlich, aber wenn man bei diesen Fahrzeugen bleibt, bei den Einsatzfahrzeugen, wie viel da reinpasst. Und jetzt gerade, das fand ich auch ganz witzig, hat ein Instagrammer tatsächlich einen Spielzeugrettungswagen für die Tetris Challenge ausgeräumt und genau so fotografiert.
Das ist ja eigentlich eine schöne meditative Geschichte. Alles ausräumen, ordentlich hinlegen und dann vielleicht auch ein paar Sachen wiederfinden, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat.
Ja, ist bestimmt eine gute Technik. Wobei die Frage ist, ob solche Gefährte nicht eh immer perfekt aufgeräumt sind, ne, wenn da auch immer so viele reinpassen müssen. Aber vielleicht wäre das ja wirklich eine Idee, wenn du deine Wohnung mal wieder aufräumen willst, Thilo, ne? Was du suchst, vielleicht irgendwie alles auf dem Vorplatz im rechten Winkel anordnen.
Vierter Stock. Achtung, das natürlich.
Ja, ist dann auch gleich noch ein bisschen Bootcamp.
Ja, das ist natürlich die Treppen-Challenge zur Tetris-Challenge obendrauf dann noch. Schaut's euch an. Es gibt ziemlich viele Bilder, wo Menschen alles sortiert haben, fein säuberlich ausgeräumt haben aus Einsatzwägen. Da kann man mal gucken, was da alles so drin steckt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Sonntag, da wird in Österreich gewählt, ein neuer Nationalrat. Sebastian Kurz hat sehr gute Chancen, noch einmal Kanzler zu werden, liegt mit seiner konservativen ÖVP in den Umfragen vorne bei 35 und bei 33%, gut 10% mehr als die Konkurrenz. Und das, obwohl Kurz letzte Koalitionsregierung mit der FPÖ wegen des Ibiza-Videos spektakulär zerbrochen ist. Warum kommt Sebastian Kurz und warum kommt seine Partei so gut an? Darüber habe ich heute mit Barbara Todt gesprochen. Sie arbeitet als Journalistin bei der Wochenzeitung Falter und hat 2017 zusammen mit einer Kollegin eine inoffizielle Biografie über Sebastian Kurz geschrieben. Ich wollte von ihr wissen, was es ist. Warum ist Sebastian Kurz so beliebt?
Also zum einen macht er auch in diesem Wahlkampf eigentlich keine wirklichen Fehler. Also ein Teil seiner Beliebtheit ist natürlich sein Image. Also er ist nach wie vor der junge, freundliche, makellose, sich perfekt inszenierende, über dem politischen Hickhack stehende Kanzler, der jetzt auf den Plakaten eben auch sagt, Österreich will seinen Kanzler zurück. Also der verhinderte Kanzler, der abgewählte Kanzler, den wir uns jetzt wieder zurückwählen können. Das ist so seine Wahlkampfstrategie und das scheint zu funktionieren.
Was ist denn, wenn wir mal auf die Arbeit schauen, sein besonderes politisches Talent?
Also politisches Talent, würde ich sagen, ist sein Marketing-Talent. Sebastian Kurz ist ein sehr, sehr guter Eigenvermarkter und er ist als Politiker sicher auch aufgrund seiner Jugend einer, der wahnsinnig früh erkannt hat, wie wichtig die sozialen Medien und die eigenen Kanäle, also auch der Aufbau eigener Marketingkanäle für die Politik mittlerweile geworden ist. Also Sebastian Kurz ist fast schon unabhängig von klassischen Medien in Österreich. Der hat 800.000 Facebook-Follower, der hat auf Instagram seine Fans, der bedient sie mit Videos, mit Tonmitschnitten, mit Fotos. Das ist quasi ein perfektes Marketing-Instrument rund um seine Person.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, er kann das vielleicht technisch sehr, sehr gut, aber irgendwo muss ja Inhalt drinstecken. Also mit welchen Themen hat er denn in Österreich überzeugt?
2017 bei den letzten Wahlen war es ganz klar, da hat er sich im Zuge dieser großen, quasi des Wendejahres 2015, der Fluchtbewegung, hat er Österreich überzeugt als der Mann, der sozusagen die Grenzen dicht hält, dabei aber freundlich bleibt. Also er war sozusagen der freundlichere Heinz-Christian Strache, ja, der nette Rechtspopulist von nebenan, ohne Schmuddelfaktor. Im Wahlkampf jetzt ist das ein bisschen schwieriger, weil da fehlt so ein bisschen so ein großes politisches Thema. Also wir haben natürlich in Österreich auch die Fridays for Future-Debatte, aber das ist nicht, wofür Sebastian Kurz steht. Wir hatten sehr, sehr viele Skandale, Spesenskandale, Fragen, wie sich die Parteien finanzieren im Wahlkampf. Da hat er versucht, sich rauszuhalten, obwohl er betroffen war. Also wenn Sie mich jetzt fragen, gab es so ein Thema, das in dem Wahlkampf für ihn überzeugend gebracht wurde, fällt mir eigentlich keines ein. Außer, dass er eben versucht hat, sich möglichst rauszuhalten aus allem, was für ihn irgendwie schwierig werden könnte.
Aber das ist ja spannend eigentlich, ne? Dass man sagt, okay, jemand, der einfach keinen Fehler macht, der jung ist, freundlich, makellos, als der makellose Kanzler dasteht, das reicht im Endeffekt schon, um zu gewinnen.
Naja, es reicht in Österreich auch, weil die Opposition sehr schwach ist, weil die Opposition, also gerade die Sozialdemokratie, die ist zwar noch nicht so schlecht beieinander wie die deutsche Sozialdemokratie, aber hat eine Quereinsteigerin, eine relativ junge Parteichefin, die noch nicht so richtig Tritt gefasst hat. Das hat man in dem Wahlkampf vor allem zu Beginn gemerkt. Die Grünen sind aus dem Parlament geflogen vor 2 Jahren. Das heißt, sie waren jetzt auch als Opposition nicht so präsent, wie sie es vielleicht hätten sein können. Naja, und die Freiheitlichen, also die FPÖ, die sind dank Ibiza in dem Wahlkampf, also wirklich, haben es wirklich schwer gehabt, sich da neu zu positionieren. Also die sind eigentlich im eigenen Skandalgewitter mehr oder weniger untergegangen. Also seine Stärke basiert auf der Schwäche seiner Gegner.
Apropos FPÖ, da hat Sebastian Kurz ja gesagt, die inhaltliche Arbeit mit der FPÖ war eine ausgezeichnete, aber ja, ich habe viel aushalten müssen. Glauben Sie, er könnte nochmal mit der FPÖ koalieren?
Also die FPÖ hat gerade auch in den letzten Tagen intern dermaßen heftige und wilde gegenseitige Anschuldigungen unter den 3 führenden Politikern. Da werden Spesenskandale möglicherweise aufgedeckt und thematisiert. Strache steht im Fokus, weil er auf Parteikosten angeblich gelebt hätte. Also da wird jetzt gerade so richtig Schmutzwäsche gewaschen innerhalb der FPÖ. Bis vor 10 Tagen hätte ich wahrscheinlich gesagt, klar, Sebastian Kurz möchte mit dieser FPÖ wieder koalieren. Das hat er auch in ganz vielen TV-Konfrontationen nie konkret ausgeschlossen. Nachdem, was jetzt zuletzt an Schmutzwäsche und an Ungereimtheiten aufgetaucht ist, kann ich mir das nicht mehr vorstellen, weil ich weiß, dass Sebastian Kurz international eine gewisse Reputation, das ist ihm sehr wichtig. Und mit dieser FPÖ, so wie sie jetzt dasteht, wird er international eigentlich geächtet werden. Deswegen glaube ich, wird er eher versuchen, entweder wieder eine klassische Koalition zu bilden mit den Sozialdemokraten oder möglicherweise eine sogenannte Dirndl-Koalition mit den Grünen und den österreichischen Liberalen, die heißen bei uns Neos.
Die Neos haben die Farbe Pink, die Grünen haben Grün und ÖVP, die Partei von Kurz, war früher schwarz und deswegen spricht man von der Dirndl-Koalition. Diese Farben gehören also zu einem klassischen Dirndl dazu. Außerdem würde diese Koalition für das stehen, was Menschen mit Dirndl eben ausmacht. Erklärt hat uns das Barbara Todt, Journalistin von der Wochenzeitung Falter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.